Guten Morgen. Ihr habt den Werbespot gesehen und vielleicht kommt es euch auch bekannt vor, dieses Es gibt immer was zu tun, das ist von Hornbach. Und ich gucke gar nicht gerne Werbung, aber ich finde die Hornbach-Werbespots tatsächlich eigentlich meistens ganz gut und musste auch schmunzeln. Es gibt immer was zu tun, das hört man manchmal auch Leute in Gesprächen sagen oder vielleicht haben wir das auch schon selber gesagt, vielleicht auch jetzt in der Adventszeit, ne? Es gibt immer was zu tun. Und wenn ich so auf meine To-Do-Liste gucke, dann stimmt das auch. Und sobald ich da was streiche, kommen da gefühlt immer schon 2 oder 3 neue Sachen dann wieder rauf. Es gibt immer was zu tun, das kennen wir aus unserem Leben, das kennen wir aus unserem Alltag. Wir haben Aufgaben und das ist auch erstmal gut so. Und ich glaube, genauso gibt es auch Dinge in unserem geistlichen Leben, die es zu tun gibt. Dinge, die wichtig sind und die wir nicht vernachlässigen sollten. Auf meine To-Do-Liste, da schaue ich täglich rauf, aber wie sieht es eigentlich für mein geistliches Leben aus, für meine Beziehung zu Jesus? Schaue ich da auch regelmäßig rauf und gucke, läuft da alles und was ist da meine Aufgabe eigentlich? Und ich habe Ausschnitte für euch mitgebracht aus einem Bibeltext aus dem Buch der Offenbarung und es ist ein Brief an die Gemeinde in der Stadt Laodicea. Und bevor wir uns das anschauen, habe ich gedacht, sage ich noch ein paar Worte zum Buch der Offenbarung. Weil das taucht nicht so oft auf und manchmal weiß man auch nicht so richtig, wie soll ich eigentlich mit diesem Buch umgehen. Geht mir genauso. Und die Lehrmeinungen über dieses Buch gehen total weit auseinander. Also es gibt einige, die sagen, das ist nur für das erste Jahrhundert nach Christus geschrieben. Es gibt andere, die sagen, das gilt erst für die weite Zukunft und es gibt auch noch irgendwie alles dazwischen. Und je nachdem, welchen Theologen man befragt, bekommt man halt verschiedene Antworten. Ich glaube aber, dass alles, was Teil des Wortes Gottes ist, uns auch dienen kann. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus 2. Timotheus 3, Vers 16, auch zum Mitlesen. Genau. Da steht Folgendes. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das heißt, nach 2. Timotheus ist die Aufgabe der Schrift, der ganzen Schrift, uns zu lehren. Das heißt, sie kann uns dienen, das bedeutet auch das Buch der Offenbarung. Und wir kennen auch den Autor des Buches, das ist Johannes, das steht ganz am Anfang. Und das ist einer der Jünger von Jesus, das heißt, der war auch mit Jesus unterwegs. Der hat auch das Johannesevangelium geschrieben. Und jetzt die Frage, warum wurde das Buch eigentlich geschrieben? Und ich glaube, eine Frage, die uns hilft, das besser zu verstehen ist, wenn man sich fragt, ja, was höre ich denn, wenn ich in dieses Buch reingucke, was sagt das Buch irgendwie über sich? Und was finde ich da? Und in Offenbarung 1, die Verse 9 bis 10, lesen wir Folgendes. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Also Johannes erzählt, er wurde auf die Insel Patmos verbannt, weil er Jesus bezeugt hat. Und in Vers 10 schreibt er, dass diese Offenbarung zu ihm kam am Tag des Herrn. Und es klingt erstmal gar nicht so spektakulär, aber wenn man in die Geschichte guckt, dann erfährt man, dass das nicht einfach irgendein Tag war, sondern ein ganz bestimmter Tag. Und mit dem Tag des Herrn ist nicht irgendein Sonntag gemeint, also der wird in der Bibel der erste Tag der Woche genannt im Neuen Testament, sondern der Tag des Herrn ist ein ganz bestimmter Tag im Jahr. Es war so, dass der römische Kaiser zu der Zeit, Kaiser Domitian, hat diesen Kaiserkult in Rom oder den es im Römischen Reich gab, weiter ausgebaut. Und es gab immer einen Tag im Jahr, da wurde der römische Kaiser verehrt. Und er hat diesen Tag genommen und hat den umbenannt in den Tag des Herrn. Und an diesem Tag war es so, dass alle Bewohner des Römischen Reiches zum lokalen Tempel gehen mussten, sich vor dieser Cäsarenstatue aufstellen mussten und bekennen mussten, Cäsar ist Herr. Was natürlich für Christen und Christinnen nicht stimmt, Jesus ist der Herr. Das heißt, dieser Tag war ein Tag, an dem Christen und Christinnen entscheiden mussten, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Bin ich ihm treu? Halte ich an ihm fest? Und das heißt, wenn diese Offenbarung an diesem Tag zu Johannes kam, dann können wir davon ausgehen, dass dieses Buch auch dazu geschrieben ist, uns aufzurufen, halte an Jesus fest, bleibe ihm treu. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, letzte Woche Sonntag hier im Gottesdienst ging es auch genau darum, an Jesus dranbleiben. So viel zur Einleitung. Jetzt gleich zum Bibeltext. Also diese Gemeinde in Laodicea, die bekommt einen Brief und dieser Brief ist nicht einfach von irgendjemandem, sondern im Auftrag von Jesus. Jesus diktiert diesen Brief. Und diese Gemeinde, die gab es wirklich. Paulus erwähnt die auch im Kolosserbrief. Und die Stadt Laodicea, das ist eine Nachbarstadt von der Stadt Kolossea und liegt in der Westtürkei. Und ich habe noch mal so ein paar Hintergrundinfos mitgebracht zu Laodicea. Die kommen gleich auch noch mal einmal. Genau. Also Laodicea, gut zu wissen. Das ist eine sehr wohlhabende Stadt gewesen. In dieser Stadt gab es den Tempel des Asklepios, das ist der griechische Gott der Medizin. Und diese Stadt war bekannt für eine Augensalbe. Und diese Stadt war sehr, sehr stolz und fokussiert auf ihre eigene Stärke und auf ihren eigenen Reichtum. Es wird berichtet, dass im Jahr 60 nach Christus ein Erdbeben diese Stadt zerstört hat. Und Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, hat aufgeschrieben, dass das Römische Reich dieser Stadt Geld angeboten hat zum Aufbau. Und die Stadt Laodicea hat gesagt, nein, wir wollen euer Geld nicht, wir sind reich genug und wir sind stark genug, das allein zu schaffen. Die Stadt ist außerdem bekannt für eine große Textilindustrie und sie war auch dafür bekannt, dass die Wasserversorgung in dieser Stadt ganz, ganz schlecht war. Also die hatten keine eigene Quelle, sondern die lag weiter außerhalb der Stadt, das war eine heiße Quelle und sie mussten irgendwie versuchen, dieses Wasser herzuleiten in die Stadt. Und wenn das Wasser dann ankam, dann war es lauwarm, also nicht besonders erfrischend. Das alles erstmal zu dieser Stadt. Und noch ein Hinweis, damit wir auch richtig hören. Das ist zwar ein Brief an eine Gemeinde im ersten Jahrhundert nach Christus, aber am Ende dieses Briefes wird jeder einzelne dieser Gemeinde angesprochen. Das heißt, wenn wir diesen Text lesen, diesen Text hören, dann sollten wir uns auch immer fragen, wo spricht der Text denn in mein Leben hinein? Wo deckt er was bei mir auf? Und es gibt keinen Grund zu sagen, hey, das war nur für Laodicea geschrieben. Das bin ich ja gar nicht, ich gehöre gar nicht zu dieser Gemeinde. Sondern die Frage für uns ist, sagt Gott hier auch was zu mir? Jetzt die ersten beiden Verse aus diesem Brief. Also steht in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 15. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm? Zuallererst stellt Jesus sich hier selber dieser Gemeinde nochmal vor. Er sagt, wer er ist. Und es ist für uns auch nochmal eine gute Erinnerung. Wer ist es eigentlich, der hier spricht? Wessen Worte lese ich hier eigentlich? Die von Jesus. Und dann in Vers 15, da spricht Jesus ein Problem dieser Gemeinde an und er nutzt das Bild des lauwarmen Wassers. Ich habe euch ja eben davon erzählt. Das heißt, die Menschen in der Gemeinde wussten irgendwie genau, wovon er spricht. Die konnten damit was anfangen. Und er sagt, ihr seid lauwarm. Ihr seid irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ihr seid nicht kalt und ihr seid nicht warm. Ihr seid irgendwo gemütlich lauwarm in der Mitte. Und ich glaube, dass uns das im Glauben auch passieren kann, ohne dass wir das bemerken. Und das kann so ein ganz schleichender Prozess sein. Eine Aussage in diesem Hornbach-Werbespot, die hat mich sehr berührt und ich weiß nicht, ob ihr die noch im Ohr habt. Ihr habt das jetzt vermutlich zum ersten Mal gesehen. Da sagt dieser Mann, über Jahre hatten wir verlernt, unsere Hände zu benutzen, aber wir waren zufrieden, so wie es war. Und wir, wenn wir diesen Werbespot sehen, denken ja, irgendwas stimmt da doch nicht. Also nehmt doch mal die Hände aus den Taschen. Das Leben ohne Hände funktionierte dort auch. Aber das war nicht so, wie es sein sollte. Sie schöpfen das Potenzial gar nicht aus. Es wäre doch so viel mehr möglich. Und so im Laufe der Zeit, sagen sie, ist das einfach so passiert. Die Hände blieben in den Taschen und das Leben ging trotzdem weiter. Man merkte gar nicht, dass was fehlte. Man war ja zufrieden und es lief ja irgendwie auch. Und ich kann nur aus meinem Leben berichten, vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne Zeiten, da bin ich innerlich richtig brennend für Jesus. Und ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich liebe es, mir Zeit für ihn zu nehmen, ihm mein Ohr und mein Herz zu schenken. Und sein Wort ist dann der größte Schatz und ist voll mit wunderbaren Offenbarungen und Worten, die mein Leben wirklich hell machen. Und ich liebe die Gemeinschaft mit Geschwistern im Glauben und ich freue mich schon darauf, sie das nächste Mal zu sehen. Und ich berichte auch anderen davon, was er in meinem Leben tut, weil ich will, dass andere wissen, wie großartig er ist. Und dann kann es passieren, dass da so eine Routine reinkommt und dann gibt es ja auch noch andere Hobbys und andere Dinge, die Spaß machen und die wichtig sind und die bekommen meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Und es gibt Aufgaben in der Gemeinde, die ich übernommen habe und die möchte ich natürlich gewissenhaft und gut ausführen. Und dann ist der Kalender manchmal so voll, dass da gar keine Zeit mehr bleibt für Jesus. Und so langsam nach und nach gehen die Tage dann ins Land und die Wochen und die Monate. Und ich verbringe nach wie vor Zeit in der Gemeinde. Ich treffe mich nach wie vor zum Hauskreis. Ich lese vielleicht das ein oder andere christliche Buch, wo so schlaue Gedanken drinstehen, die ich auch ganz gut finde. Und manchmal lese ich morgens vielleicht auch noch den Losungsvers. Aber mein Herz brennt nicht mehr. Mein Herz ist voll mit allen anderen möglichen Dingen und Jesus ist halt nur noch eins davon. Mein Herz ist lauwarm, langsam und schleichend, ohne dass ich das bemerke. Meine Beziehung zu Jesus ist lauwarm. Und das bedeutet, ich rede kaum noch mit ihm, ich suche ihn kaum noch, ich nehme mir kaum noch Zeit für sein Wort und das, was er sagt. Und nach außen hin sieht man mir das gar nicht an. Ich habe ja nicht plötzlich was gegen den Glauben. Ich gehe ja auch trotzdem noch in die Gemeinde. Und ich schreibe auch noch Karten zum Geburtstag mit Bibelvers drauf. Ja, ich bin nicht kalt, aber ich bin halt auch nicht warm. Ich bin lauwarm. Plötzlich laufe ich mit den Händen in der Tasche durch die Gegend und bemerke es gar nicht. Geht ja auch so. Und ich vergesse, wozu ich eigentlich gerufen bin. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn zu tun? Wozu ruft er mich denn eigentlich? Und in Lukas 10, Vers 27 lesen wir Folgendes, und ich glaube, die meisten von euch kennen diesen Vers, das taucht öfter in der Bibel auf. Da steht, der antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir sind gerufen, unseren Herrn mit unserem ganzen Herzen zu lieben, mit unserer ganzen Seele, mit all unserer Kraft, und das hat nichts mit lauwarm zu tun. Wir sind gerufen, ihn zu unserem größten Schatz zu machen und ihn auf dieser Erde zu verherrlichen. Wenn wir in die Bibel gucken, steht das da. Das ist unser Job. Wir sind gerufen, ihn allezeit zu preisen und zu loben und nach seinem Königreich zu trachten. Und es heißt, darauf den Fokus zu legen. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus das hier. Er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Nur im lauwarmen Zustand, da passiert das nicht. Da habe ich ganz viele andere Sachen im Kopf, die genauso wichtig sind wie Jesus und, seien wir ehrlich, meistens noch wichtiger als er. Im lauwarmen Zustand ist sein Reich und die Ausbreitung seines Reiches nicht meine Priorität. Und lauwarm zu sein, das scheint für Jesus ein Problem zu sein, sonst würde er das nicht ansprechen. Wenn es okay wäre, dann müsste er das nicht ansprechen. Lasst uns weiter gucken in Offenbarung 3, Vers 17. Da sagt er, das hier. Du, also Laodicea, du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche, ich brauche nichts. Ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Zu Beginn habe ich euch etwas über die Stadt Laodicea erzählt. Sie waren wohlhabend, sie hatten eine große Textilindustrie und sie waren bekannt für Augensalbe. Und all das nimmt Jesus hier auf, um der Gemeinde etwas deutlich zu machen. Und er sagt, du bemerkst etwas nicht, Laodicea. Du siehst dich um und du siehst auf deine Möglichkeiten, du siehst auf deinen geistlichen Reichtum und das, was vielleicht bei dir läuft. Und du bemerkst gar nicht, dass es eigentlich ganz anders um dich steht. Mach die Augen auf, Laodicea, und lass dir zeigen, was ich sehe. In deinem lauwarmen Zustand merkst du nicht, dass etwas nicht stimmt. Du wiegst dich in falscher Sicherheit. Laodicea, du hast die Hände in der Tasche und merkst nicht, dass es auch anders geht und ich dich zu mehr berufen habe. Und wir brauchen das, dass Jesus uns den Spiegel vorhält. Wir brauchen seinen Blick auf die Dinge und wir brauchen, dass er uns korrigiert. Und korrigiert zu werden, ich weiß nicht, wie sich das für euch anfühlt, also auf etwas hingewiesen werden, was nicht so toll läuft, das fühlt sich meistens nicht so schön an. Aber lasst uns mal schauen, was Jesus dazu sagt in Offenbarung 3, die Verse 19 bis 20. Jesus spricht hier und sagt, wen ich liebe, den weise ich zurecht und ich erziehe ihn streng, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wenn wir uns Vers 19 anschauen und die Aussage, die Jesus hier trifft, wen ich liebe, den weise ich zurecht, dann haben wir eigentlich ja Grund, jedes Mal zu jubeln, wenn er uns auf etwas aufmerksam macht. Jedes Mal, wenn er sagt, hey Alena, das läuft nicht so richtig bei dir und ich wünsche mir das anders, müsste ich eigentlich jubeln, weil ich dann weiß, er zeigt mir gerade, dass er mich liebt. Er zeigt mir gerade, dass er mich liebt und er zeigt mir gerade, dass er Pläne mit mir hat und deswegen kann das nicht so bleiben, wie es gerade läuft. Und er spricht hier mit der Gemeinde in Laodicea nicht abwertend oder verdammend, sondern aus seiner Liebe heraus für diese Gemeinde. Deswegen spricht er an, was ein Problem ist. In Römer 8, Vers 1 lesen wir das hier und es ist gut, das immer im Hinterkopf zu behalten. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wir sollten uns immer fragen, die Stimme in meinem Kopf, die da mit mir redet und die mich vielleicht auf etwas aufmerksam macht, was nicht so toll läuft, wie spricht die zu mir? Ist das eine verdammte Stimme? Ist das eine Stimme, die mir sagt, wie schlecht ich bin und die mich runtermacht? Dann ist das nicht Gottes Stimme. Hier steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Er korrigiert, das ist richtig, er weist zurecht, das ist richtig, aber immer liebevoll. Er nennt uns seine geliebten Kinder und so redet er auch mit uns. Zurück zum Brief an Laodicea. Vielleicht noch mal einmal diese Bibelstelle, das wäre super. Genau, überfliegt das gern noch mal. Er sagt dann nämlich in Vers 19, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Danke, Alfred. Wenn wir selten von ihm korrigiert werden, also wenn wir selten Korrektur von ihm hören, dann sollten wir uns Sorgen machen. Es kann sein, es muss nicht, aber es kann sein, dass er dann sehr, sehr wenig Platz in unserem Leben hat und alles andere lauter und wichtiger ist als er. Weil das Ding ist, perfekt sind wir alle nicht. Also ich glaube das nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht perfekt. Und ich weiß, es gibt Dinge, da muss er mich zurechtweisen, da muss er mich korrigieren. Und wenn wir seine Korrektur nicht hören, dann kann es sein, dass ein Zeichen für uns ist, ich investiere nicht besonders viel Zeit in meine persönliche Beziehung mit Jesus. Und er sagt dann dieser Gemeinde, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Anders gesagt, nimm dir meine Worte zu Herzen, höre, was mein Anliegen ist, höre, was auf meinem Herzen ist und was ich mir wünsche. Kehre um, verlass deinen lauwarmen Zustand, lass dein Herz erneut für mich brennen, Laodicea. Streck dich neu nach mir aus und erkenne, dass ich es bin, den du brauchst. Und als letzten Vers habe ich diesen Vers 20 noch mitgebracht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, den werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Und dieses Bild von der Tür und dem Anklopfen, das begegnet uns auch im Alten Testament, im Hohelied 5. Den Vers habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber schlagt ihn gern nach zu Hause. Da steht ein Liebhaber vor der Tür und er klopft an, weil er rein will. Und dieses Buch Hohelied, das ist nicht nur ein wunderschönes Liebesgedicht, sondern es ist auch ein Bild für die liebevolle Beziehung von Jesus zu seiner Braut und die Braut sind wir. Er steht vor der Tür und er klopft an, weil er rein will. Und er drängt sich nicht auf, er macht die Tür nicht von alleine auf. Das heißt, jeder und jede von uns kann entscheiden, wie viel Raum gebe ich ihm denn eigentlich? Wie weit mache ich die Tür auf? Sein Verlangen nach uns und nach einer wirklich engen und persönlichen Beziehung, die macht er deutlich. Wir müssen nur in sein Wort gucken. Da macht er deutlich, wie groß sein Verlangen nach uns ist. Die Frage ist nur, wie groß ist das Verlangen auf unserer Seite? Und das Ding ist, im lauwarmen Zustand ist das keine Priorität. Im lauwarmen Zustand ist eine persönliche und enge Beziehung zu Jesus gar nicht gegeben. Weil sonst würde Jesus hier am Ende dieses Briefes das nicht setzen. Warum um das Öffnen der Tür bitten, wenn schon alle Räume ausgefüllt sind? Und die Frage für uns lautet, ist meine Tür auf? Hat Jesus Raum in meinem Leben oder ist da alles so voll, dass er völlig untergeht? Und am Anfang habe ich die Frage gestellt, was gibt es denn für uns zu tun in unserer Beziehung zu Jesus? Also was sollten wir da auf unsere To-Do-Liste setzen? Und ich glaube, ganz weit oben sollte stehen, die Beziehung zu ihm lebendig zu halten, damit wir eben nicht ins Lauwarme abrutschen und mit den Händen in der Tasche gemütlich durch die Gegend laufen. Und ein zweiter Punkt ist, seine Nähe täglich suchen. Und halt das nicht nur in Gemeinschaft mit anderen oder durch Angebote, die ich besuche, sondern auch dann, wenn ich alleine bin, den ganzen Tag über. Und auf unserer To-Do-Liste sollte außerdem stehen, tägliches Hinhören. Also die Frage, was sagt er mir denn heute? Was hat er heute mit mir vor? Und auch, wo korrigiert er mich? Wo und wie will er mich gebrauchen? Und vielleicht auch die tägliche Erinnerung an Matthäus 6, Vers 33, den habe ich noch einmal mitgebracht. Haben wir vorhin schon einmal gehört. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das sollte auch ein Punkt sein auf unserer To-Do-Liste. Sein Reich mein wichtigstes Anliegen für den Tag zu machen. Und dann auch die Entscheidung, ihn täglich einzuladen. Und wir haben vorhin mein Lieblingslied aus dem Gesangbuch gesungen. Macht hoch die Tür. Und damit möchte ich abschließen mit der letzten Strophe. Die habe ich euch auch nochmal zum Mitlesen mitgebracht. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.